Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, an einem Tag wie diesen muss man natürlich über Mütter predigen. Und die gibt es selbstverständlich auch in unserer Bibel. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst kamen mir sofort zwei Namen in den Sinn von zwei völlig unterschiedlichen Frauen, die auf ihre je eigene Art Muttersein repräsentieren, ihre Mutterrolle leben. Ich spreche von Eva, der Mutter aller Lebenden, wie es heißt, und ich spreche von Maria, der Mutter Jesu. Über die Urmutter Eva erzählt die Bibel nur wenig. Und das meiste davon ist leider ziemlich negativ. Mir ist es aber heute wichtig, eine Art Ehrenrettung für Eva hinzukriegen. Eva wird als eine Hilfe für ihren Mann Adam bezeichnet. Und ich habe mich echt darüber gefreut, dass an dieser Stelle in der aktuellen Lutherbibel nicht mehr das ursprüngliche Wort Gehilfin steht. Dieses Wort, das ja ungezählte Männergenerationen auf eine völlig falsche Fährte geführt hatte. Indem diese Mannsbilder nämlich dachten, damit sei eine Putz- oder Küchenhilfe gemeint. Entsprechend haben sie sich dann auch aufgeführt. So ist es aber nicht gemeint. Im hebräischen Urtext, schade, dass da Heinz Günther nicht da ist. Im hebräischen Urtext steht nämlich tatsächlich dort das Wort Hilfe, Ezer. Und es ist genau das gleiche Wort, das auch verwendet wird, wenn davon die Rede ist, dass Gott unsere Hilfe ist. Die Rolle der Eva ist also von großer Bedeutung, nicht nur als Mutter, sondern auch als Ehefrau. Und wenn man es überspitzt ausdrücken wollte, könnte man behaupten, dass der Mann allein völlig aufgeschmissen wäre. Ja. Und die Realität zeigt uns doch täglich, dass dem wirklich so ist. Ja. Meiner Erfahrung nach kommen Frauen allein besser zurecht als Männer allein. Erfahrung des Pfarrers. Na also, quod erat demonstrandum, schon in Genesis ist das ganz klar gesagt. Ja. Ja, und dann ist da natürlich die Geschichte mit der verbotenen Frucht, die auf Eva so verlockend wirkte. Eine Lust für die Augen. Ja, und das Visuelle ist ja für Frauen möglicherweise sicherlich wichtiger als für uns Männer. Sodass ich diese Formulierung auch vom Psychologischen sehr interessant finde. Eine Lust für die Augen. Augenlust. Window Shopping. Genau. Oder sage ich jetzt, steht nicht im Konzept, aber wenn ich zum Einkaufen gehe, ich habe 10 Dinge auf der Liste, ich komme mit 8 zurück, weil die anderen 2 nicht da sind. Wenn meine Frau mitgeht, sind immer noch 10 auf der Liste, aber ich komme mit 20 Produkten zurück. Lust für die Augen. Fantastisch. Ja, erzählt wird, dass zuerst Eva von der Frucht aß und dass sie dann auch ihrem Mann davon abgab. Und da ist es natürlich nur folgerichtig, dass auch beide dafür gemaßregelt werden. So im ersten Buch Mose. Irritierend finde ich dagegen die Sätze aus dem ersten Timotheusbrief, Timotheus, wo der Apostel Paulus in Bezug auf die Sündenfallgeschichte schreibt: Adam wurde nicht verführt, die Frau Eva, aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Bin ich nicht einverstanden. Hier wird doch so getan, als wenn der gute Adam das göttliche Gebot gar nicht gekannt hätte. Hier wird Adam geradezu auf dem Level eines unwissenden und unmündigen Kindes eingestuft, der einfach auf die Stimme seiner Frau hört, treuherzig oder soll ich sagen treu doof. Und indem Paulus so Partei für den Mann ergreift, damit seine Überlegenheit über die Frau demonstrieren möchte, tut er ihm nur auf den ersten Blick einen Gefallen. Denn wenn der Mann wider besseren Wissens sich so zu einem Fehlverhalten verführen lässt, dann hört er doch auf, ein starker und überlegener Mann zu sein, dem unbedingt die Führungsrolle zukommen sollte. Nein, liebe Gemeinde, das ist zumindest meine Meinung. Spielen wir Adam und Eva nicht gegeneinander aus. Stecken wir Eva nicht einseitig den schwarzen Peter zu. Eva ist eben nicht die Sünderin schlechthin, wie vergangene Männergenerationen sie sehen wollten, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Nein, Eva ist eine von uns mit einer großen Berufung einerseits, die Mutter aller Lebenden, und mit einer großen Neigung zur Übertretung der göttlichen Ordnung andererseits. Und da kann man eigentlich nur wiederum mit Paulus sprechen aus dem Römerbrief: Da ist keiner, der gerecht ist. Alle beide sind sie abgewichen, Eva und Adam. Das zu betonen, wäre mir hier wichtig. Kommen wir nun zu Maria. Und auch für die Mutter Jesu gilt wieder das soeben Gesagte: Da ist einerseits eine große Berufung von Gott her und gleichzeitig viel menschlich allzu Menschliches. Ja, Gott hat Maria auserwählt, seinen Sohn auszutragen und ihn großzuziehen. Und Maria weiß um die Bedeutung dieses Kindes. Oder sollten wir vielleicht vorsichtiger formulieren: Sie ahnt es. Denn das Ganze ist und bleibt ja ein Geheimnis. Übrigens bis heute allen Theologen und Theologien zum Trotz. Im Lukas-Evangelium, in dem allseits bekannten Weihnachtsevangelium, gibt es einen Satz, eine Formulierung, die für mich den innerlichen Zustand Marias auf den Punkt bringt. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria nimmt alles auf, was da über ihren Sohn gesagt wird, nicht nur vor und anlässlich seiner Geburt, sondern auch in den folgenden Jahren droben in Nazareth. Und Maria versucht zu verstehen, diese Dinge, sie innerlich einzuordnen. Mütter sind so. Mütter verhalten sich so. Mütter machen sich so ihre Gedanken über ihre Kinder, vermutlich viel stärker als die entsprechenden Väter. Die berühmte Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel zeigt uns aber auch, dass es in den folgenden Jahren immer wieder Missverständnisse und Unverständnis gibt in der Beziehung zwischen Jesus und seinen Eltern, auch in seiner Beziehung zu seiner Mutter. Ja, und dann kommt jene Szene bei der Hochzeit zu Kana, in der Maria ihren Sohn geradezu pusht, anschiebt, endlich aktiv zu werden, endlich zu zeigen, wer er ist und was er kann. Sie haben keinen Wein mehr. Wunderbar, dieser Satz. Eine bloße Feststellung, die aber natürlich ein Auftrag bedeutet. So kann man es ausdrücken. Sie haben keinen Wein mehr. Und wir alle kennen die Geschichte und wir wissen, wie Jesus unwirsch reagiert. Verständlicherweise. Denn an anderer Stelle betont Jesus ja, dass er in allem, was er tut, in allen Weisungen seinem himmlischen Vater folgt und nicht seiner irdischen Mutter. Aber auch das ist schön und das ist typisch, dass Jesus in Kana seine Mutter nicht enttäuscht. Da ist er ganz Sohn. Nein, der Mama kann ich das jetzt nicht antun, dass ich die Arme verschränke und nicht helfe. Aber diese ganze Szene, Hochzeit zu Kana, macht eines deutlich. Mutter Maria, sehr wohl wissend um die besondere Herkunft und Berufung ihres Sohnes, besitzt über lange Zeit kein wirkliches Verständnis für ihn und für seinen Weg. Apropos Weg, irgendwann schließt sich Maria ihrem Sohn und der ganzen Jüngerschaft an und zieht mit hinauf nach Jerusalem. Unter dem Kreuz Jesu treffen wir sie wieder. Und wir erleben dort, wie ihr sterbender Sohn sie der Obhut seines Lieblingsjüngers Johannes anvertraut. In der Apostelgeschichte wird Maria ein letztes Mal erwähnt, ein letztes Mal. Und zwar als Glied der ersten Christengemeinde in Jerusalem. Und den entsprechenden Satz zitiere ich hier, weil er uns sehr schön zeigt, welche Rolle Maria dort in der Kirche de facto einnahm. Diese alle, gemeint sind die Jünger Jesu, hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Man beachte, Maria wird im Unterschied zu den anderen Frauen der Gemeinde namentlich erwähnt, also herausgehoben. Herausgehoben. Und dennoch ist sie weder die Leiterin der Gemeinde, noch kommt ihr irgendeine außergewöhnliche Verehrung oder gar Anbetung als Mutter Gottes zu. Mit jenem schlichten Satz aus der Apostelgeschichte ist also jeglichem Marienkult die Grundlage entzogen. Der Satz zeigt ganz einfach, dass Maria gegen Ende ihres Lebens endlich ihren Platz gefunden hat in der Kirche ihres Sohnes Jesus Christus. Dass Maria nun endlich verstanden hat, wer er wirklich war und wer er wirklich ist und wer er wirklich bleiben wird in alle Ewigkeit. Liebe Gemeinde am Muttertag, weder die Menschheitsgeschichte im Allgemeinen noch die Heilsgeschichte im Speziellen kommt ohne Mütter aus. Ohne Mütter geht's nicht. Sowohl Eva als auch Maria stehen für die universelle Bedeutung der Mütter und für ihren Platz im Weltkonzept Gottes. Gleichzeitig erkennen wir aber auch, dass die Mütter, genauso wie die Väter, genauso wie alle anderen Menschen, ihre Grenzen haben und immer wieder an ihre Grenzen kommen. Und von daher betreiben wir weder einen Mütter- noch einen Marienkult. Wohl aber sind wir dankbar für Eva. Wir sind dankbar für Maria und wir sind dankbar für jede Mutter auf diesem Planeten. Und wir loben Gott für sie. Unseren Gott, der übrigens im Buch Jesaja die folgenden Worte spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.